Sehr cool. So, wir haben ja Ostern. Und wie man Weihnachten die Weihnachtsgeschichte liest, will ich zu Ostern wenigstens einmal die Ostergeschichte lesen, dass wir sie mal gehört haben. Also ihr dürft euch einfach nochmal zurücklehnen. Während der Predigt bitte nicht zurücklehnen, gell? Da müsst ihr, nein. Also ich lese jetzt einfach mal, dürft euch zurücklehnen und einfach das euch nochmal vorstellen, wie das war, als damals dann so die Sachen passiert sind. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium einfach, weil es da schön beschrieben ist. Ich hätte genauso gut auch ein anderes nehmen können. Lukas 23. Die Frauen, die Jesus seit den Anfängen in Galiläa begleitet hatten, waren Josef gefolgt. Sie sahen das Grab und schauten zu, wie der Leichnam hineingelegt wurde. Dann kehrten sie in die Stadt zurück und bereiteten wohlriechende Öle und Salben zu. Am Sabbat hielten die Frauen die im Gesetz vorgeschriebene Ruhe ein. Doch am ersten Tag der neuen Woche nahmen sie in aller Frühe die Salben, die sie zubereitet hatten, und gingen damit zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes verschlossen hatte, weggewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein, aber der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nirgends zu sehen. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in hell leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht aufzublicken. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden, er muss gekreuzigt werden und wird 3 Tage danach auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an jene Worte Jesu. Sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück und berichteten das alles den 11 Aposteln und allen anderen Jüngern. Bei den Frauen handelte es sich um Maria aus Magdala, um Johanna und um Maria, die Mutter des Jakobus. Zusammen mit einigen anderen Frauen, die bei ihnen gewesen waren, erzählten sie den Aposteln, was sie erlebt hatten. Aber diese hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Petrus allerdings sprang auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, sah aber nur die Leinenbinden da liegen. Voller Verwunderung ging er wieder fort. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Ich weiß auch nicht, ob ihr heute Morgen schon euer Büchlein gelesen habt für die Fasten- und Gebetswoche. Aber da war ja ganz schön Chaos bei der Auferstehung da. Also bis dahin lief ja alles einigermaßen in relativ vorhersehbaren Bahnen. Natürlich war es traurig, man hatte Jesus gekreuzigt, das ist jetzt nicht unbedingt was Schönes, wo man sagt, ja, da plane ich drauf hin so. Aber es war alles relativ vorhersehbar. So wie sich Jesus verhalten hat, so wie er sich gegeben hat und so wie er geredet hat und was er gesagt hat vor allem und was er getan hat, das kann man nur tun, wenn man entweder eine riesen Armee hinter sich hat, die dann ins Land einfällt und die Pharisäer und so weiter sowieso alle unterdrückt, oder wenn man todesmüde ist. Weil ganz klar war, wer so predigt, wer solche Sachen von sich selber behauptet, der wird in Israel nicht mehr lange leben. Der Tod Jesu, nicht die Art vielleicht, aber der Tod Jesu, der war vorhersehbar. Das war klar, dass es irgendwann kommt, dass es den Pharisäern und den Schriftgelehrten irgendwann reicht. Dass er begraben wurde, war vorhersehbar. Auch die Frauen tun alles Vorhersehbare. Sie bereiten kostbare Öle vor, sie halten die Ruhe ein am Sabbat, also an ihrem Sonntag. Und dann am Montagmorgen für sie oder für uns der Sonntagmorgen machen sie sich in aller Frühe auf, um einzusalben. Nichts Außergewöhnliches. Trauerbewältigung, das macht man. Die Frauen folgen den Ritualen. Darf ich da als Mann mal kurz fragen, wo sind eigentlich die Männer an der Stelle? Die haben den ins Grab gelegt, also vielleicht waren die müde davon, also weiß ich nicht. Aber die Frauen, die sagen, okay, wir müssen ja irgendwie, es muss ja weitergehen. Vorhersehbar, einstudiert, zwar traurig, aber tausendfach erprobt. Planbar. Und da hinein, mitten da hinein, kommt dann die Auferstehung. Und die bringt alles durcheinander. Wir sehen das so ein bisschen an dem Chaos, das folgt. Wir haben hier 4 Berichte von der Auferstehung. Und in ganz, ganz vielen Stellen dieser 4 Berichte, die wir vom Leben Jesu haben, gibt es praktisch jede Erzählung von verschiedenen Sachen mit ganz, ganz großen Übereinstimmungen. Aber wenn man mal die Geschichte von der Auferstehung sieht, dann haben alle 4 Berichte was völlig anderes stehen. Also nicht völlig anders, man sieht schon, das ist die gleiche Geschichte. Aber alle haben eine unterschiedliche Perspektive, weil allen was anderes wichtig war. Und keiner wusste genauso richtig, ja, was soll ich jetzt eigentlich erzählen? Soll ich davon erzählen, dass die Frauen wie wild vom Grab weggerannt sind, dass sie einen Engel gesehen haben, dass die eine dann weinend im Garten stand? Soll ich erzählen, dass die Jünger hingerannt sind und nicht glauben konnten? sollte ich erzählen, dass die Jünger Angst hatten, sich versteckt haben, dass die Jünger gedacht haben, das ist nur Geschwätz, was die Frauen sagen. Die wussten nicht so richtig, wo ihnen der Kopf steht. Da kommen die Frauen und sagen, ja, der ist nicht mehr da. Ja, wer ist nicht mehr da? Ja, der Jesus ist nicht mehr da. Ja, wo ist er denn? Ja, keine Ahnung. Hat ihn einer, nein, keiner von uns, wir wissen nichts. Das Grab wurde doch bewacht und sie wissen nicht, wie sie darauf reagieren sollen. Andere rennen erstmal weg, erstmal Abstand bekommen. Die Auferstehung bringt alles durch und sie schafft so ein Chaos, so ein heiliges Chaos. Keiner weiß so richtig, was da passiert ist. Und wir müssen uns das mal ganz praktisch vorstellen. Entschuldigung an alle, die jetzt schon ihr Fasten- und Gebetsbüchle gelesen haben. Aber wir müssen uns mal ganz praktisch vorstellen. Wir sehen das ja oft so aus einer philosophischen, so aus einer Retrospektive. Wir haben so schöne Sätze wie, naja, Jesus musste halt sterben und auferstehen, damit unsere Sünden vergeben sind, der Tod überwunden und wir mit ihm ewiges Leben haben. So haben wir es gelernt, seit klein auf in der Kinderstunde oder vielleicht auch später erst. Aber so haben wir es gelernt, schön, glatt geschliffen, philosophiert. So passt für uns diese Auferstehung. Aber wir müssen es ja auch mal ganz praktisch, wie sich da rein zu versetzen. Johannes sagt, in der Stunde seines Todes sind viele Heilige von ihren Gräbern wieder aufgewacht und vielen in den Stadt begegnet. Das heißt nicht, dass Jesus ist wieder auferstanden, sondern da waren ganz, ganz viele Gräber von Menschen, die schon lange gestorben waren und plötzlich sind die wieder da. Und das muss ich mir vorstellen, das bringt ja alles völlig durcheinander. Was sage ich dem, zu der Oma und zu dem Opa, deren Erbe wir gerade eben verkauft haben und ein schickes Eigenheim gekauft haben? Hi. So, die Garage ist noch frei. So, was sag ich zu der Ehefrau, die ihren Mann beerdigt hat, wieder geheiratet hat und plötzlich steht der gestorbene Ex-Mann vor der Türe? Ja, also, soll die jetzt wieder heiraten? Nicht, was mache ich? Völlig durcheinander so. Was sage ich zu den Familien, die ein Grab gekauft haben, teure Öle bereitet haben, den Totenschein ausgestellt, die Trauerfeier, alles bezahlt, hin und her, Riesending und plötzlich steht Onkel Friedhelm wieder da. Ja, die bringt einfach alles durcheinander, diese Auferstehungen. Was sagen wir zu einem Gott, der in unserer Hoffnungslosigkeit und Trauer plötzlich quicklebendig mitten im Raum steht? Die Auferstehung Jesu bringt so einiges durcheinander. Die Frage ist, was bringt sie denn durcheinander? Ich glaube, die Auferstehung Jesu bringt meine vom Diesseits abhängige und auf meinem Verhalten basierte und in unseren Erfahrungen verankerte und auf unser Können reduzierte Realität, die bringt er durcheinander. Meine auf dem vom Diesseits abhängige, auf meinem Verhalten basierte, in unseren Erfahrungen verankerten und auf unser Können reduzierte Realität. Die bringt die Auferstehung völlig durcheinander. Die Realität, dass ich gefangen bin in meinen Umständen und in meiner Situation, völlig durcheinander gebracht. Die Realität, dass mein Verhalten in der Vergangenheit meine Ewigkeit bestimmt, völlig durcheinander gebracht. Die Realität, dass meine Erfahrung ausschlaggebend für meine Zukunft ist, so wie es immer war, so wird es auch weiter sein, völlig durcheinander gebracht. Die Realität, dass ich mich eben abfinden muss mit dem, was ich mir selber irgendwie erschaffen kann, völlig durcheinander gebracht. Die Auferstehung bringt unseren normalen, erwartbaren Ablauf der Dinge völlig durcheinander. Jesu Auferstehung heißt, es ist Leben da, wo eigentlich kein Leben mehr sein dürfte. Da hätte kein Leben mehr im Grab sein dürfen. Und doch ist da Leben. Da ist Leben, wo eigentlich kein Leben hätte sein mehr dürfen. Da ist Frieden da, in Situationen, wo eigentlich kein Friede möglich ist. Da ist Heilung da, wo eigentlich keine Aussicht auf Besserung da ist. Da ist Kraft da, wo eigentlich nur Schwäche da ist. Ist Reinheit da, wo ich eigentlich völlig dreckig in meinem Schmutz gefangen bin. Da ist Freude da, tiefe, innerliche, ehrliche Freude, obwohl alles um mich herum nur trauert. Da ist Hoffnung da, obwohl alle um mich herum keinen Ausblick mehr haben, keinen Ausweg mehr sehen. Da ist Sicherheit da, wo alles andere ins Wanken kommt und ich nicht mehr auf sicherem Boden stehe, da ist Sicherheit für mich da. Da ist Freiheit da, obwohl mich Dämonisches und viel Böses unterdrücken will. Da ist Vergebung da, obwohl die Sünde doch so groß war. Das sind die Dinge, die die Auferstehung plötzlich durcheinander bringt. Die Dinge, die wir gewohnt waren. Die Dinge, wo wir sagen, so sieht es doch aus in der Welt. Das ist die Realität, in der wir leben. Das ist die Realität, in der ich lebe. So ist mein Charakter. Ich kann nicht anders. Das sind die Fehler meiner Vergangenheit. Das sind die ganzen Sachen. So ist mein Leben halt. Und dann kommt die Auferstehung, bringt das alles durcheinander. Und dann ist erstmal Chaos. Das ist völlig okay, da ist erstmal Chaos. Das geht gegen unsere Normalität. Damit muss ich erstmal klarkommen, dass es alles durcheinander kommt, dass es irgendwie alles gar nicht mehr gilt. Dass es nicht mehr gilt, wenn einer mal gestorben ist, dann bleibt er im Grab. Das gilt plötzlich nicht mehr. Und die Reaktion der Jünger zeigt, es ist gar nicht so einfach. Die Frage der Engel, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Naja, das ist auch eine Frage an uns. Kommt ihr damit klar, dass Jesus auferstanden ist? Kommst du heute Morgen damit klar, dass Jesus auferstanden ist? Und ich merke, an vielen Stellen komme ich nicht klar damit. Ich kann es nicht richtig einordnen, ich kann es nicht richtig fassen. Soll das wirklich für mich gelten? Das geht gegen alle meine bisherigen Erfahrungen. Das geht gegen meine komplette Vorstellungskraft, was da für mich gelten soll. Ist mir wirklich vergeben? Ist mir wirklich vergeben? Ich habe doch viel zu schwer gesündigt. Ich bin doch viel zu lange von Jesus weggerannt. Hab Gott versprochen, dass ich diese Sünde nicht wiederhole und trotzdem bin ich wieder gefallen. Und nochmal gefallen. Wie kann ich da wirklich sicher sein, dass dieses Dir ist vergeben auch für mich gilt? Ist mir wirklich vergeben? Und wir können diese Auferstehung Jesu nicht richtig einordnen und verstecken uns eher noch hinter unseren Gefühlen, hinter unserem Scham, hinter unserer Sünde, obwohl wir das gar nicht mehr müssten. Kann ich wirklich Hoffnung haben, obwohl ich seit Jahren auf den Durchbruch warte? Mir verrennt die Zeit zwischen den Fingern. Ich bete seit Jahren für meine Familie, aber sie ist noch nicht zum Glauben gekommen. Kann ich wirklich Hoffnung haben, obwohl alles um mich herum so dunkel ist, sich meine Situation eher verschlechtert als verbessert? Kann ich Hoffnung haben? Darf ich noch an meinen Träumen festhalten? Obwohl die Jahre ins Land gekommen sind und es sich anfühlt, als ob ich einen Großteil meines Lebens, wenn nicht verplempert, aber mit anderen Dingen zugebracht habe, anstatt meinen Träumen nachzugehen. Haben meine Träume noch eine Chance? Das, was ich gefühlt von Gott in meinem Herz habe, aber irgendwie vernachlässigt habe, aus guten Gründen, Familie, Finanzen, was auch immer, Dinge kommen dazwischen, hat es noch eine Chance? Kann ich wirklich den Dämonen befehlen? Kann ich wirklich in Zungen beten? Kann ich wirklich Freiheit haben? Habe ich wirklich Autorität über Krankheit? Kann ich wirklich Gott als Papa annehmen? Bin ich wirklich bedingungslos geliebt? Das sind alles Realitäten der Auferstehung und wir tun uns so schwer damit. Ja, für mich soll das gelten. Und wir tun uns schwer mit diesem Jesus, der das, was wir erwarten oder das, was wir selber glauben, so durcheinander bringt. Und ich kann mich in diese Situation der Jünger hineinversetzen, dieses leere Grab sehen und dann sagen, es kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass Gott mir, diesem kleinen Menschen, die Autorität gibt, Dämonen und Krankheiten zu befehlen. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass Gott mich und mein sündiges und schuldiges Leben anschaut und sagt, du bist rein, du bist gerecht, du bist heilig. Das kann nicht sein. Das glaube ich nicht. Das kann nicht sein. Ich habe doch gar kein Interesse an dir, Jesus. Ich bin doch immer von dir weggerannt. Das kann nicht sein. So viele Dinge. Das ist nicht möglich. Und die Auferstehung, die bringt dieses Chaos in unser Leben hinein. Sie bringt die Dinge völlig durcheinander und wir wissen nicht so richtig, soll ich mich darauf einlassen? Soll ich es annehmen für mich oder soll ich erstmal wegrennen? Oder mich einschließen? Oder weinend im Garten stehen bleiben? Oder wie die Jünger erstmal sagen, das ist doch alles nur Geschwätz, ihr lieben Frauen. Lieber Pastor, lieber Freund, Bruder, ist doch alles nur Geschwätz. Es gilt sicherlich nicht für mich. Wie reagieren wir drauf? Die Auferstehung, die bringt Chaos in unser Leben. Ja, das bringt sie. Ihr habt mein Leben völlig durcheinander geworfen. Es wären hier viele, viele, viele Zeugnisse da, die sagen, ja, Jesus hat mein Leben so richtig durcheinander geworfen. Sie bringt ein Chaos in unser Leben. aber sie bringt ein heiliges Chaos. Und aus Gottes Perspektive bringt die Auferstehung die Dinge endlich wieder in Ordnung. Das Durcheinander, das wir Leben nennen und an das wir uns so klammern, kommt Gott und durch die Auferstehung bringt es wieder in Ordnung, in seine göttliche, gute Ordnung. Er stellt das wieder her, was wir verloren hatten. Freude, Hoffnung, Liebe, Freiheit und Reinheit. Und das stellt er wieder her. Und wenn das auf unser Leben trifft, dann ist es erstmal chaotisch. Das passt nicht zu unseren bisherigen Vorstellungen. Das steht unserem gesamten bisherigen Lebensentwurf in Frage. Und wenn du heute Morgen da bist und sagst, naja, ich irgendwie mit Jesus und so weiter, aber ich habe das noch nicht so richtig für mein Leben angenommen, dann lass es sagen, wenn du Jesus annimmst, dann wird das deinen kompletten Lebensentwurf in Frage stellen. Weil Jesus kommt und sagt, ich bin auferstanden. Das heißt, es gilt nicht mehr, was du schaffen kannst. Es gilt nicht mehr, was du leisten kannst. Es gilt nicht mehr, was du falsch gemacht hast oder nicht falsch gemacht hast. Sondern es gilt einzig allein, was ich für dich getan habe. Und ich will auferstehen, auch in deinem Leben. Ich habe das Leben für dich. Und es wird dein Leben durcheinander bringen. Durch und durch. Die Frage ist, was antworten wir darauf, wenn Gott unseren bisherigen Lebensentwurf in Frage stellt? Und meine Bitte und mein Angebot ist heute Morgen, renn nicht weg. Schließ dich auch nicht furchtsam ein. Lass dich nicht von deinen Erfahrungen oder von deinem Stolz gefangen nehmen. Bleib auch aber nicht weinend im Garten stehen. Sei nicht einer von den Jüngern, die sagen, naja, leeres Gerede, das höre ich mir halt an Weihnachten und an Ostern an und wenn Mama und Papa noch vorm Essen beten vielleicht, aber ansonsten lasse ich es links liegen. Jesu Auferstehung ist auch deine Auferstehung. Eine Auferstehung zu neuem Leben, zum Leben selbst. Und wenn du heute Morgen da bist und sagst, ich will das Leben, das sehne ich mich danach, dann sag ja zu Jesus. Sag einfach danke. Danke, Jesus, ich lade dich ein, bring mein Leben wieder in Ordnung. Lass deine Auferstehung in mir wirksam werden. Und wenn du noch ein bisschen Mut übrig hast, dann bete und bring dein heiliges Chaos. Würfel mein Leben durcheinander, weil ich nicht mehr auf meine Kraft bauen will, weil ich nicht mehr auf meine Erfahrung bauen will, weil ich nicht mehr aus den Fehlern der Vergangenheit reduziert sein will, sondern weil ich mich ganz bewusst neu auf das einlasse, was du bringst. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und ganz ehrlich, davon lasse ich mich super gerne durcheinander bringen. Davon lasse ich mich super, super, super gerne durcheinander bringen von dieser Auferstehung. Ich will heute